Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich darf herzliche Grüße bestellen aus der Gemeinde in Gießen und lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, das Matthäusevangelium. Wir werden uns heute die ersten 17 Verse des Matthäusevangeliums und damit auch die ersten 17 Verse des Neuen Testaments anschauen. Gott spricht, nachdem er vorher über 400 Jahre geschwiegen hat, wieder zu seinem Volk. Und er tut das mit einem Geschlechtsregister. Matthäus Kapitel 1, Abvers 1, wir hören Gottes lebendiges Wort. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Juda zeugte den Perez und den Serach mit der Tamar. Perez zeugte den Hezron. Hezron zeugte den Aram, Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon, Nachschon zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai. Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uria. Salomo zeugte den Rehabeam, Rehabeam zeugte den Abia, Abia zeugte den Asa. Asa zeugte den Josaphat, Josaphat zeugte den Joram, Joram zeugte den Usia, Usia zeugte den Jotam, Jotam zeugte den Ahas, Ahas zeugte den Hiskia. Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Amon, Amon zeugte den Josia. Josia zeugte den Jechonja und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonja den Shealtiel, Shealtiel zeugte den Zerubabel, Zerubabel zeugte den Abihud, Abihud zeugte den Eliakim, Eliakim zeugte den Asor, Asor zeugte den Zadok, Zadok zeugte den Achim, Achim zeugte den Eliud, Eliud zeugte den Eleazar, Eleazar zeugte den Matan, Matan zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich darf meine Leser auf gar keinen Fall langweilen. Auf gar keinen Fall. Jeder Mensch, der schon mal irgendwie einen Text geschrieben hat, der für die Öffentlichkeit bestimmt ist, der wird sich das gesagt haben. Und vor allem darf ich meine Leser nicht am Anfang langweilen. Sonst hören sie nämlich direkt auf, weiterzulesen. Und stell dir vor, du bist gut befreundet mit Matthäus und er würde dir von seinem Plan erzählen, ein Evangelium zu schreiben. So, die ganzen Erlebnisse, die er mit Jesus hatte, und dann erzählt er dir ganz begeistert: Weißt du was? Mein Evangelium, das wird mit einem Stammbaum beginnen. Ja, im Stammbaum von Jesus. Okay. Kannst du machen. Aber Matthäus, ganz ehrlich, bist du dir da wirklich sicher? Du willst doch auch, dass die Leute weiterlesen, oder? Nicht, dass sie schon nach ein paar Versen wieder aufhören und denken, der Matthäus, der ist sowas von langweilig. Die Wahrheit ist, diesen Stammbaum hat zwar Matthäus geschrieben, aber der Autor dahinter ist Gott. Gott, der Heilige Geist, wollte es so, dass der zweite große Teil seines Wortes, das Neue Testament, tatsächlich mit einem Stammbaum beginnt. Ein Stammbaum von Jesus, klar, aber trotzdem ein Stammbaum, der sich, wenn man das einfach so anhört, sicher sehr monoton anhört. Warum tut er das? Der erste Grund ist: Die Menschen damals, die Juden, die ersten Leser des Matthäusevangeliums, die hätten unsere Skepsis gegenüber Stammbäumen nicht geteilt. Ja, die Juden damals, die fanden Stammbäume nicht langweilig, sondern ganz toll. Jeder Jude, der etwas auf sich gehalten hat, der kannte seinen Stammbaum in- und auswendig und hat den total gefeiert. Ja, das heißt, die Juden, an die Matthäus sein Evangelium zunächst einmal gerichtet hat, die haben Stammbäume gefeiert. wer bist du? Wenn dir heute jemand die Frage stellt, dann antwortest du mit deinem Namen, vielleicht mit deinem Familienstand, deinem Alter, deinem Beruf oder Studium, deinem Wohnort, vielleicht noch deinem Hobby oder sowas. Wenn du damals einen Juden gefragt hättest, sag mal, wer bist du eigentlich? Dann hätte der zu dir gesagt, hier ist mein Stammbaum, jetzt weißt du, wer ich bin. Und deswegen ist gerade in einem Evangelium, was ganz besonders die Juden in den Blick nimmt, und das ist im Matthäus-Evangelium so, ein Stammbaum so wichtig. Wenn ein Jude nämlich damals diese Frage gestellt hat, wer ist Jesus, dann war so ein Stammbaum ein ganz wichtiger Teil der Antwort auf diese Frage. Jetzt sagst du dir wahrscheinlich, ich bin kein Jude, ich lebe 2000 Jahre später, ich kann mit Stammbäumen nicht so viel anfangen, ich kenne vielleicht noch meinen Uropa, aber damit endet es, mit den Namen, die ich mir zurückverfolgen kann. Was bringt mir so ein Stammbaum? Wir werden heute in dieser Predigt sehen, dass auch für uns dieser 2000 Jahre alte Stammbaum von Jesus sehr, sehr viel bereithält. Und deswegen wollen wir heute in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt, auf eine Entdeckungstour gehen. Eine Entdeckungstour durch diesen Stammbaum durch. Und uns fragen, wer ist Jesus? Und ich habe ja schon gesagt, wenn wir den so durchlesen und so zuhören, wenn der vorgelesen wird, dann ist es irgendwie monoton. A zeugte B, B zeugte C und so weiter. Aber wenn wir genau lesen, vielleicht ein zweites Mal drüber lesen, dann stellen wir fest, dieser Stammbaum hält viel mehr bereit, als wir vielleicht am Anfang denken. Es gibt in diesem Stammbaum viele Dinge, die uns beim Lesen irgendwie stolpern lassen. Und unter diesem Thema wollen wir uns diesen Stammbaum angucken, nämlich ein Stammbaum mit Stolpersteinen. Und wir wollen uns drei Dinge in diesem Stammbaum mit Stolpersteinen angucken. Der Stammbaum zeigt uns nämlich erstens Gottes Treue durch unsere Sünde hindurch, zweitens Gottes Gnade trotz unserer Sünde und drittens Gottes Gerechtigkeit angesichts unserer Sünde. Ja, Gottes Treue, Gottes Gnade, Gottes Gerechtigkeit, das sind so Allerweltswörter des christlichen Glaubens. Hat man schon tausendmal gehört. Aber ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, diese drei Wörter, Gottes Treue, Gnade und Gerechtigkeit, die stecken schon ganz am Anfang des Neuen Testaments in diesem Stammbaum drin. Und sie lassen uns vielleicht Gottes Treue, seine Gnade und seine Gerechtigkeit mit ganz neuen Augen sehen. Gehen wir rein in den Abschnitt. Ja, der eigentliche Stammbaum, der geht von Vers 2 bis Vers 16. Also vom zweiten bis zum zweitletzten Vers dieses Abschnitts. Vers 1 ist die Überschrift. Und in dieser Überschrift sagt uns Matthäus erstmal, dass es ein Stammbaum von Jesus ist. Aber nicht nur das, wir erfahren auch, wer die beiden wichtigsten Personen in diesem Stammbaum sind, neben Jesus. Nämlich Abraham und David. Und diese Personen sind so wichtig, dass Matthäus sie auch benutzt, um seinen Stammbaum zu gliedern. Und diese Gliederung wird uns im letzten Vers des Abschnitts erläutert, in Vers 17. Dort lesen wir, es gibt insgesamt 42 Namen in diesem Stammbaum, in drei Teilen, und jeder dieser Teile hat also 14 Namen. Ja, 3 mal 14, 42. Das heißt, Matthäus hat nicht einfach irgendwelche Namen aufgelistet von Vätern und Söhnen, sondern er hat sich Gedanken gemacht, wie er diesen Stammbaum gliedert. Und die Aufteilung von diesem Stammbaum, das ist wie so ein Schnelldurchlauf durch die Geschichte Israels zur Zeit des Alten Testaments. Ja, von Abraham bis Jesus. Es sind ziemlich genau 2000 Jahre, in denen Gott sein Volk treu durchgetragen hat. Und das, obwohl sie ihm die meiste Zeit davon den Rücken zugekehrt haben. Das ist mein erster Punkt. Ein Stammbaum mit Stolpersteinen zeigt uns Gottes Treue durch unsere Sünde hindurch. Ja, schauen wir uns den ersten der drei Teile mal ein bisschen genauer an. Die ersten 14 Namen. Matthäus beginnt mit Abraham und die Frage ist, warum bei Abraham? Abraham war der Stammvater der Juden. Und wir haben eben schon gesehen, die Juden, die haben ihre Identität aus solchen Stammbäumen gezogen. Und jeder von ihren Stammbäumen begann logischerweise mit Abraham. Matthäus macht hier deutlich, auch Jesus von Nazareth stammt von Abraham ab. Er ist ein ganz gewöhnlicher Jude. Nach Abraham folgen dann die ersten 14 Namen bis zu König David, ja, Teil 1 von 3. Und es geht hier in diesen 14 Generationen um ziemlich genau 1000 Jahre. Abraham lebte, das kann man sich super merken, ungefähr 2000 vor Christus und David ungefähr 1000 vor Christus. Ganz runde Zahlen. Und das heißt auch, bei diesen 14 Namen am Anfang lässt Matthäus hier zwischendurch Menschen aus. Ja, manchmal folgt auf einen Namen nicht der Sohn, sondern der Enkel oder der Urenkel. Es geht Matthäus hier nicht um Vollständigkeit, möchte nicht alle Namen aneinander reihen, die es zwischen Abraham und Jesus gab. Er möchte den Lesern etwas beibringen. Was ist passiert in diesem ersten Drittel des Stammbaums, in der Zeit davon, in diesen 1000 Jahren? Gott hatte dem Abraham versprochen, ihm ein Land zu geben, zahlreiche Nachkommen und reichen Segen. Und in der Zeit, in diesen 1000 Jahren dazwischen, sehen wir, wie Gott diese Versprechen zumindest teilweise wahrmachte. Ja, aus Abrahams Nachkommen, aus dem einen Sohn Isaak, schuf Gott sich ein riesiges Volk. Dem gab er das Gesetz, er setzte sie ins Land Kanaan. Gott hat seine Versprechen an Abraham wahrgemacht. Bei David waren seine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Sie lebten unter ihrem eigenen König, in ihrem eigenen Land. Und obwohl das alles so super aussah, so perfekt aussah, brodelte es unter der Oberfläche. Denn es gab einen Feind, der war schon bei Abraham da, der war schon vor Abraham da und der war trotz der erfolgreichen Geschichte auch bei David noch da. Und dieser schlimmste Feind war das eigene Herz von jedem einzelnen Israeliten damals. Denn dieses Herz wollte im Grunde nichts mit Gott zu tun haben. Obwohl Gott sein riesiges Versprechen an diesen einen Mann Abraham so unglaublich wahrgemacht hatte. Und dieses Herzensproblem, das bezeichnet die Bibel als Sünde. Und damit sind wir bei David. David selbst war für jeden Juden das Symbol für den Frieden und den Wohlstand. Dabei machte deutlich, wie sehr dieses Grundproblem einfach durch die ganzen Generationen einfach weiter vererbt wurde. Er wollte eine verheiratete Frau für sich haben und beging erst Ehebruch. Und als sie dann schwanger wurde, um das zu vertuschen, ließ er den Mann umbringen. Der Segen Gottes stand also auf ziemlich tönernen Füßen. Und wie zerbrechlich das alles war, das zeigt uns das zweite Drittel von unserem Stammbaum. Die Namen, die 14 Namen in der Mitte. Ja, wenn wir die ersten 14 Namen anschauen und die Geschichte dahinter, da geht es fast kontinuierlich bergauf. Von einer Familie zu einer Nation mit eigenem Königreich. Und ab Vers 7 sehen wir, wie es steil bergab geht. Wir lesen dort 14 Namen von 14 Königen, die alle von David abstammen. Ja, der erste ist Salomo, der Sohn von David. Und am Anfang regierte der sogar noch erfolgreicher als sein Vater. Das Gebiet von Israel wurde noch mal größer. Er war der weiseste Mann der Welt. Sein Ruhm verbreitete sich über die ganze Welt. Und dann hat er geheiratet. Nicht nur einmal und nicht nur 10-mal, nicht nur 100-mal, sondern 1000-mal. Und viele seiner Frauen waren überzeugte Verehrer anderer Götzen. Und sie haben Salomo dazu verführt, ebenfalls Götzen anzubeten. Und so begann sein riesiges, wunderschönes, herrliches Königreich langsam zu zerfallen. Es ging schon bei Salomo los, dann kam sein Sohn Rehabeam. Und der hat so hart über Israel regiert, dass 10 der 12 Stämme gesagt haben, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Und plötzlich, innerhalb von wenigen Jahren nach dem Tod von Salomo, war aus dem einst herrlichen Königreich von David und seinen Nachkommen nur noch ein mickriges, kleines Königreich aus den beiden Stämmen Juda und Benjamin geblieben. Das wird noch schlimmer. Die Könige haben nämlich nicht nur den größten Teil ihres Gebietes verloren, sondern sie haben auch Gott vergessen. In diesem Stammbaum gibt es einige Namen gottesfürchtiger Könige. In Vers 8 Josaphat, in Versen 9 und 10 Hiskia, Versen 11 und 12 Josia. Aber insgesamt waren das Könige, die den Verfall nur weiter beschleunigt haben. Die guten Könige konnten den Verfall nur für wenige Jahre aufhalten, aber sie konnten das Volk eben nicht dauerhaft zur Umkehr bringen. Sie konnten das Herzensproblem nicht lösen. dann bei Josia zu der Zeit, da war nicht nur die Gottesdienste im Tempel längst abgeschafft, sondern man hatte sogar vergessen, wo steht, wie man eigentlich für den wahren Gott Gottesdienst feiern soll. Im Tempel standen Götzenstatuen und an der Rückseite des Tempels hatten die Leute zu der damaligen Zeit dann sogar Bordelle errichtet. Und auch wenn Josia dann einen letzten Versuch gestartet hat, um das Ruder irgendwie noch rumzureißen, Gott hatte längst beschlossen, das Gericht über sein Volk zu bringen. Unter Josias Enkeln Jechonja und Zedekia kam dann das Gericht über das Volk. Gott schickte den mächtigen König Nebukadnezar aus Babylon. Der kam, eroberte Jerusalem, brannte den Tempel und die ganze Stadt nieder und verschleppte einen großen Teil der Bevölkerung über 1000 Kilometer in den heutigen Irak. Weit weg von dem Land, was Gott ihnen eigentlich versprochen hatte. Ja, wenn wir uns jetzt das zweite Drittel im Überblick angucken, dann haben wir hier 14 Könige, die über 400 Jahre regiert haben. Ja, ungefähr, wenn ihr Jahreszahlen haben wollt, zwischen 1000 und 600 vor Christus. Am Anfang dieses zweiten Drittels hatte das Volk alles, was es sich vorstellen konnte. Ein herrliches Königreich, Wohlstand, Frieden. Am Ende hatte dieses Volk fast aufgehört zu existieren. Das Land war verwüstet, der Segen Gottes war verschwunden. Aber was war mit den Versprechungen Gottes, die er Abraham gemacht hat? Hat Gott sie vergessen? Ist Gott jetzt untreu geworden? Und es zeigen uns die Propheten, dass das nicht so ist. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Aber wir dürfen eben auch das Problem nicht vergessen, was es immer noch gab. Das Herz der Menschen und die Sünde. Als Antwort auf den reichen Segen Gottes sollten sie Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand, als ganze Menschen. Und was taten sie? Sie haben Gott vergessen. Statt ihm gab es Götzen. Statt Gottesdienst gab es sexuelle Perversionen. Statt biblischem Opferdienst gab es Menschenopfer, sogar Kinderopfer. Und Gott hat sie gewarnt. Nicht nur einmal, hunderte Male. Aber sie wollten nicht hören. Und deswegen war dann die Gefangenschaft im fernen Babylon die logische Folge. Es gab Hoffnung. Denn die Propheten haben nicht nur gesagt, dass das Gericht die logische Folge ist für den Ungehorsam, sondern sie haben auch eine herrliche Zukunft verheißen. Sie haben gesagt, es wird einen Neuanfang geben. Und so beginnt das dritte Paket von 14 Leuten, Vers 12. Und als entscheidender Name für diesen Neuanfang steht der König Jechonja oder Joachim. Und er ist, etwas seltsam, die einzige Person, die zweimal im Stammbaum gezählt wird. Er ist sozusagen unser erster Stolperstein. Einmal ist er die 14. Person im zweiten Drittel. Und dann ist er die erste Person im letzten Drittel. Es sind also gar nicht 42 Namen, sondern eigentlich nur 41. Hat Matthäus sich da verzählt? Hat er versehentlich einfach einen doppelt genommen oder sowas und verpeilt, einen neuen Namen zu suchen? Nein, Matthäus hatte einen ganz bestimmten Grund, diesen Joachim oder Jechonja gleich zweimal zu erwähnen. Denn das Leben von Joachim, das teilt sich in zwei völlig unterschiedliche Hälften. In der ersten Hälfte wurde er selbst kurz König. Er war der vorletzte König, Judas. Das Land stand damals schon vor der vollständigen Vernichtung. Er war selbst ein sehr schwacher König, wollte von Gott nichts wissen. Und schon bald kam Nebukadnezar nach Jerusalem, kurz vor der endgültigen Zerstörung der Stadt, und hat diesen Jechonja genommen und ihn nach Babylon verschleppt. Und dort in einen Kerker geworfen. Ja, deswegen ist Jechonja so richtig der typische Vertreter fürs zweite Drittel. Schlimmer kann es nicht werden. Die erste Hälfte seines Lebens steht unter dem Motto Gericht und Untergang. Ebenso wie das zweite Paket endet. Aber das ist nicht alles, denn nach einigen Jahren wurde dieser Jechonja begnadigt und er wurde dann aus dem Kerker entlassen und zu einem der mächtigsten Beamten im babylonischen Riesenreich. Er durfte bis zum Ende seines Lebens am Tisch des Königs von Babylon essen. Wir lesen diese Geschichte am Ende des zweiten Buchs Könige. Und die zweite Hälfte seines Lebens, die steht jetzt plötzlich für Hoffnung. Die erste für Untergang, die zweite für Hoffnung. Und tatsächlich, ja schon bald geht es wieder aufwärts. Die Babylonier regierten nicht ewig, sondern wurden abgelöst von den Persern. Und die Perser haben den Israeliten, den Juden wieder erlaubt, zurück in ihr Land zu gehen. Und so beginnt dann der dritte und letzte Abschnitt des Stammbaums. Das Volk Israel baute die Städte wieder auf, sogar den Tempel in Jerusalem. Wir lesen das in den Büchern Esra und Nehemia und bei den Propheten Haggai und Zacharia. Aber insgesamt erfahren wir in der Bibel recht wenig über diese Zeit. Es sind die letzten 600 Jahre von 600 vor Christus bis zur Geburt von Jesus. Und das war eine Zeit der Hoffnung, eine Zeit von gewisser Freiheit. Man könnte sagen, während im ersten Paket die Situation immer besser wurde und im zweiten Paket immer schlechter, war die Situation im dritten Paket irgendwie so mittel. Einerseits war ja nicht mehr alles so schlimm wie in Babylon, in der Gefangenschaft. Man lebte im eigenen Land, hatte den Tempel in Jerusalem wieder. Aber auf der anderen Seite war man die meiste Zeit unter der Oberherrschaft von irgendeinem Riesenreich, ob Babyloniern und Persern, Griechen später und so weiter. Es war besser als im Exil, aber es war nicht das, was man erwartet hatte. Es war nicht wirklich das, was Gott ursprünglich dem Abraham versprochen hat. Nicht das, was das Volk Israel ja unter David hatte. Ein König, der wirklich unabhängig über ein Land im Wohlstand regiert. Und deswegen war klar, für die endgültige Befreiung braucht es einen neuen König, den sogenannten Messias. 600 Jahre haben die Juden gelebt in Israel und sie haben diesen Messias erwartet. Sie haben sich danach gesehnt, dass er endlich kommen würde. Und irgendwann wird in der kleinen Stadt Nazareth eine Frau, na, eigentlich war sie noch ein Mädchen, die wird schwanger und bekommt einen Sohn. Und über diesen Sohn schreibt dann Matthäus in Vers 16, Jakob zeugte den Josef, der Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, welcher Christus genannt wird. Denn Christus ist das griechische Wort für Messias. Und Matthäus schreibt hier so einfach, wie wenn es nichts wäre, in Vers 17, dieser Mensch, dem dieser Stammbaum gehört, das ist der Messias. Das ist der, auf den ihr Juden seit Jahrhunderten wartet. Und er zeigt damit, Gott ist treu. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht, und zwar durch eure ganze Sünde hindurch. Ja, viele der Menschen in diesem Stammbaum, die werden wir nicht im neuen Jerusalem wiedersehen. Das waren gottlose Männer. Aber durch all die Gottlosigkeit ihrer Geschichte durch, hat Gott sein Volk dann doch treu durchgetragen, wie er es versprochen hat. Er hat sein Versprechen wahrgemacht und am Ende Christus geschickt, den Messias. Das ist die erste Botschaft dieses Stammbaums. Und nehmen wir jetzt mal an, ein Jude in der damaligen Zeit, zur Zeit von Matthäus, der hätte diesen Stammbaum gelesen und hätte diese Predigt bis zu diesem Punkt gehört und er wäre vermutlich begeistert. Er hat vielleicht noch nie von Jesus gehört, aber jetzt in diesem Stammbaum, das macht schon alles so Sinn. Abraham, David, das ist vermutlich wirklich der Messias. Er ist einer von uns, er stammt von Abraham, Isaac und Jakob ab. Er ist wirklich einer von uns. Und er stammt von David ab, aus dem Königshaus. Er wird uns befreien von der Fremdherrschaft der Römer. Er wird der neue und der bessere König David sein. Er wird auf dem Thron Davids sitzen und die Verheißungen wahrmachen. Jetzt wird endlich alles gut. Der Messias muss nur noch erwachsen werden. In ein paar Jahren sitzt er in Jerusalem auf dem Thron. Die Römer sind dann längst verschwunden und wir Juden leben in Freiheit und Wohlstand. Das war das jüdische Denken zur damaligen Zeit, wenn sie davon geträumt haben, dass endlich der Messias kommt. Aber ist es wirklich so? Bisher sind wir den Stammbaum ja im Eiltempo durchgegangen. Uns angeschaut, die drei Teile, jeweils 14 Generationen. Aber trotzdem sind wir einige Dinge übergangen. Dinge, die man in so einem Stammbaum nicht übergehen darf. Wenn man nämlich ganz sorgfältig liest, dann gibt es in diesem Stammbaum so kleine Schönheitsfehler. Es ist wie, wenn man ein wunderschönes Gemälde hat. Und mitten auf diesem wunderschönen Gemälde sind so ein paar Farbkleckser in Knallorange. die da einfach nicht hingehören. Matthäus hat doch alles so schön gegliedert, 3x14 und sich so viele Gedanken gemacht und dann solche Schönheitsfehler. Aber diese Schönheitsfehler, diese Stolpersteine hat Matthäus hier, inspiriert vom Heiligen Geist, absichtlich eingebaut. Und diese Schönheitsfehler, diese Stolpersteine, die sind es, die uns Gottes Gnade erst so richtig deutlich machen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Dieser Stammbaum mit Stolpersteinen, der zeigt uns Gottes Gnade trotz unserer Sünde. In den ersten Stolperstein, den haben wir eben schon gesehen, diesen König Jechonia oder Joachim, der zweimal gezählt wird. Aber jetzt kommen wir zu Stolpersteinen, die viel größer sind. Es sind 5 Namen, die in einem jüdischen Stammbaum rein gar nichts zu suchen haben. Es sind die Namen Tamar in Vers 3, Rahab in Vers 5, Ruth ebenfalls in Vers 5, die Frau des Uriah in Vers 6 und Maria in Vers 16. 5 Namen. Und diese 5 Personen gehören aus vielen Gründen nicht in einen Stammbaum eines Juden der damaligen Zeit. Der erste Grund dafür ist, sie waren Frauen. Das klingt in unserer Zeit von Gleichberechtigung und so weiter vielleicht seltsam, vielleicht sogar skandalös. Aber damals kamen Frauen in Stammbäumen einfach nicht vor. Ihr könnt mal die vielen Stammbäume im Alten Testament durchgehen und ihr werdet dort nicht viele Frauen entdecken. Und für biblische Verhältnisse ist das ja hier ein relativ kurzer Stammbaum. Und trotzdem tauchen gleich 5 Frauen drin auf. Und das, obwohl ihre Männer auch erwähnt werden. Also diese Frauen sind in gewissem Sinn für den Ablauf des Stammbaums eigentlich völlig egal. Aber nicht für Matthäus. Ja, und wenn wir Maria jetzt erstmal außen vor lassen und uns die anderen 4 anschauen, dann stören die nicht nur den Stammbaum, weil sie Frauen sind, sondern weil sie vermutlich alle 4 nicht aus dem Volk Israel stammen. Sie sind eigentlich gar keine Juden. Ja, das ist der zweite Grund, warum diese Personen Stolpersteine sind. Das erste, sie sind Frauen. Das zweite, sie kommen nicht aus dem Volk Israel. Tamar war fast sicher Kanaaniterin. Ruth stammt aus dem Volk der Moabiter. Rahab war ebenfalls Kanaaniterin aus Jericho. Und die 4. Frau ist Bathseba, die hier einfach nur die Frau des Uriah genannt wird. Und von Uriah erfahren wir, dass er Hethiter war, also auch kein Jude. Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Bathseba eben auch Hethiterin war. Und wenn man damals in der Zeit als Jude seinen Stammbaum aufgezählt hat und die große Peinlichkeit vorkam, dass da irgendwo ein Nichtjude drin ist, dann hat man diese Person wahrscheinlich verschwiegen. Aber Matthäus verschweigt hier gar nichts. Er baut hier gleich 4 Personen, 4 Frauen ein, die auch noch aus anderen Völkern stammen. Und er baut sie ein in den Stammbaum des Messias, also des jüdischen Hoffnungsträgers schlechthin. Das ist seltsam, das ist sogar eine Provokation. Und es wird noch besser oder schlimmer, je nach Perspektive. Ja, diese 4 waren nicht nur Frauen und Nichtjüdinnen, 3 von ihnen waren auch noch Frauen von äußerst fragwürdigem Charakter. Ja, fangen wir bei der ersten an. Wenn wir die Geschichte von Tamar im Alten Testament in 1. Mose 38 lesen, dann stockt einem der Atem. Tamar war eine Kanaaniterin, die mit den beiden Söhnen von Juda nacheinander verheiratet war. Beide sind gestorben. Und sie sind nicht nur gestorben, sie wurden von Gott getötet, weil sie so böse waren. Und daraufhin hat Tamar sich dann als Prostituierte verkleidet und ihren ehemaligen Schwiegervater, nämlich Juda, verführt. Sie wurde von ihm schwanger und bekam Zwillinge mit Namen Peretz und Serach. Und von denen lesen wir in Vers 3. Ja, oder Rahab. Anders als Tamar, die sich nur als Prostituierte verkleidete, war Rahab wirklich eine. Sie arbeitete in Jericho an der Stadtmauer und war die Einzige, die die Zerstörung der Stadt überlebt hat, weil sie den Kundschaftern geholfen hat. Und Bathseba, die Frau des Uriah, die hat Ehebruch begangen mit König David. Ja, wenn wir ihre Geschichte lesen in der Bibel, in 2. Samuel, dann sagt uns die Bibel jetzt nicht explizit, dass Bathseba eine Mitschuld daran trug.
Aber es war jetzt auch nicht so, dass Bathseba als Charakter im Alten Testament dargestellt wird, der unbedingt besonders vorbildlich ist. Und außerdem erinnert uns Matthäus hier schmerzlich daran, dass sie die Frau eines anderen war. Sie wird hier gar nicht Bathseba genannt, sondern Frau des Uriah. Sozusagen eine späte Ohrfeige für David. Wir haben hier 5 Frauen in diesem Stammbaum. 4 von heidnischer Herkunft, 3 mit moralisch fragwürdiger Lebensgestaltung. Und die große Frage ist doch, warum? Warum hat der Heilige Geist diese Leute im Stammbaum des Messias nicht verschwiegen, sondern ganz bewusst da reingepackt? Wenn man schon solche Leute in seinem Stammbaum hat, könnte man sie doch einfach weglassen. Aber Gott nimmt sie ganz bewusst in diesen Stammbaum auf. Gott nimmt sie ganz bewusst in seinen Stammbaum auf. Gott fügt sich selbst in einen menschlichen Stammbaum ein, in einen Stammbaum von Menschen, die er selbst geschaffen hat. Gott wurde Mensch. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und das allein wäre schon Gnade genug, wenn er sich selbst in einen total vorbildlichen Stammbaum eingefügt hätte. Aber Gott stellt sich bewusst in diesen Stammbaum hier. Ja, ein Stammbaum voller Sünder, voller Skandalnudeln, voller Nichtjuden. Dieser Stammbaum ist wie ein Ausschnitt aus der gesamten sündigen, korrupten Menschheit. Und Jesus sagt, diese Gruppe von Menschen, die suche ich mir aus als meine Familie, zu der ich gehören möchte. Oder besser gesagt, als Menschen, die ich zu meiner Familie mache. Und das ist die Gnade von Weihnachten. Gott wird nicht irgendwie nur Mensch, so als abgehobener Supermensch. Nein, er tritt wirklich in unser Elend rein. Er tritt wirklich in unsere Sünde rein, in unseren Dreck und wird einer von uns, um uns zu erlösen. Niemand, der das Alte Testament aufmerksam gelesen hat, kein Jude würde sich diesen Stammbaum freiwillig aussuchen. Aber weißt du, Gottes Sohn hat es gemacht. Und das ist Gnade. Und Jesus sagt zu dir durch diesen Stammbaum, weil ich mir nicht zu schade bin, in diesem Stammbaum aufzutauchen, bin ich mir auch nicht zu schade, dass du zu meiner Familie gehörst. Und deswegen stolperst du, wenn du diesen Stammbaum liest. Wir sind jetzt echt schon viel gestolpert, aber wir sind immer noch nicht zu Ende gestolpert. Denn nach Gottes Treue und Gottes Gnade zeigt uns der Stammbaum noch etwas über Gott. Und das ist seine Gerechtigkeit. Das ist unser dritter und letzter Punkt. Dieser Stammbaum mit Stolpersteinen zeigt Gottes Gerechtigkeit angesichts von unserer Sünde. Schauen wir uns den letzten Stolperstein an. Der hat mit der 5. Frau in diesem Stammbaum zu tun, mit Maria. Vers 16. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Ja, wenn der Stammbaum weitergehen würde in seinem eigentlichen Flow, dann müsste es eigentlich heißen, Jakob zeugte den Josef, Josef zeugte den Jesus, der Christus genannt wird. Bei Josef wird hier irgendwie elegant und etwas umständlich umgangen. Die Frage ist, warum? Der Grund liegt darin, dass Josef einfach nicht der wirkliche Vater von Jesus ist. Wir bekennen jeden Gottesdienst, ich glaube an Jesus Christus, empfangen durch den Heiligen Geist, ja nicht durch Josef, geboren von der Jungfrau Maria. Und das ist die Antwort. Nicht Josef hat Jesus gezeugt, sondern der Heilige Geist durch ein übernatürliches Eingreifen. Josef hat später Jesus aufgezogen, wie wenn er sein richtiger Sohn gewesen wäre, aber ich sag mal, Jesus war für ihn sowas wie ein Adoptivsohn oder Pflegesohn. Und für den Stammbaum heißt das natürlich, dass es eigentlich gar nicht der Stammbaum von Jesus ist. Zumindest biologisch gesehen nicht. Ja, wir lesen Verse für Verse Namen und jeder zeugt immer biologisch den Nächsten. Und irgendwann kommen wir zu Josef und dann erfahren wir fast nebenbei, dass er eigentlich gar nicht der Vater von Jesus ist. Was Matthäus hier deutlich macht, ist Folgendes. Ja, rein rechtlich stammt Jesus von David und Abraham und all diesen Menschen ab. aber rein biologisch nicht. Zumindest nicht nach der wichtigen Väterlinie. Warum ist das so? Warum lässt Gott uns hier noch einmal stolpern? Die Antwort lautet, Jesus, der Messias, stammte tatsächlich rechtlich gesehen von Abraham und vor allem von David ab. Die Propheten hatten immer wieder deutlich gemacht, dass der Messias aus dem Haus David kommen würde. Ja, wir haben eben Jeremia 23 gelesen, da heißt es in Vers 5, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross, also Nachkommen, erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Jeremia spricht hier von Jesus, dem Nachkommen Davids, von dem Messias. Und hier in diesem Stammbaum sehen wir, das war Jesus, aber nur rechtlich gesehen. Und von daher ist Jesus wirklich der Nachkomme Abrahams und Davids, aus rechtlicher Sicht, aber biologisch gesehen war er raus. Da war er kein normaler Nachkomme von Abraham und von David, sondern nur in ihre Familie adoptiert. Wäre nichts weiter als ein normaler Nachkomme Davids gewesen, dann hätte er sich unterschiedslos eingereiht in eine Liste von Königen, die mit Fehlern versucht haben, Gott zu dienen, und anderen Königen, die Gott vollständig ignoriert haben. Aber Jesus ist viel mehr als ein menschlicher König. Er stammt von Gott selbst ab. Und das ist das Unglaubliche an der Person von Jesus Christus. Er ist gleichzeitig Mensch, geboren von einer Frau, und Gott, gezeugt vom Heiligen Geist. Er stammt rechtlich gesehen aus der Familie Davids, aber ohne die ganze Sünde, die diese Familie schon aufgetürmt hatte. Er wurde bewusst Teil dieser ungerechten Familie, aber als vollständig Gerechter. Und es war auch Gericht an den Familien von Abraham und David. Ja, sie konnten sich zwar auf die Schultern klopfen, dass der Messias wird aus unseren Familien kommen. Aber hier sehen wir, biologisch stammt er, zumindest nach der Väterlinie, eben nicht von ihnen ab. Und damit zeigt Gott durch diesen Stammbaum auch seine Gerechtigkeit. Er wird Teil dieser sündigen Familie, aber nicht Teil ihrer sündigen Herzen. Und an dieser Stelle versetzen wir uns noch einmal in so einen Juden zur damaligen Zeit, der diesen Stammbaum liest. Vielleicht erstmal ganz schnell. Er ist total begeistert, das passt. Tolle Ordnung, namhafte Vorfahren. Dieser Jesus könnte echt der Messias sein. Dieser Jesus könnte wirklich der sein, der die Römer vertreibt, der auf Davids Thron uns in eine neue, in eine goldene Zukunft führt. Jesus enttäuschte ihn. Jesus war der Messias, ja. Jesus predigte und heilte, aber Jesus hatte keine politische Agenda. Die Juden hatten riesige Erwartungen an ihn, aber als er die Römer erstaunlicherweise in Ruhe ließ und die eigene gesetzliche Religion der Juden hinterfragt hat, da haben sie ihn dann grausam hinrichten lassen. Und wenn wir genau lesen, sehen wir das nicht erst an der weiteren Geschichte, dann am Ende des Matthäusevangeliums, sondern schon in diesem Stammbaum ganz am Anfang. Denn dieser Stammbaum erfüllt nur auf den ersten Blick die Messias-Erwartungen der Juden zur damaligen Zeit. Auf den zweiten Blick verrät uns dieser Stammbaum, dass Jesus nicht immer der ist, den wir wollen. Aber er ist immer der, den wir brauchen. Jesus ist nicht immer der, den wir wollen, aber er ist immer der, den wir brauchen. Denn nicht nur die Juden damals haben sich an Jesus gestoßen. Wir sind ja jetzt nicht Menschen, die wollen, dass er uns von der Fremdherrschaft durch die Römer befreit. Aber auch wir hätten Jesus doch so oft gerne als den, der einfach nur dafür da ist, um meine Wünsche zu erfüllen, um meine Probleme zu lösen. Vielleicht würden wir das nie so sagen. Aber ehrliche Frage an dich. Behandelst du Gott, behandelst du Jesus nicht oft genau so? Aber genau wie zu den Juden damals, sagt Jesus auch zu uns heute, dein großes Problem sind nicht in erster Linie die Römer in deinem Leben. Dein Problem ist nicht deine Unzufriedenheit. Dein großes Problem sind auch nicht deine Krankheiten oder dass du nicht so viel Geld hast, wie du gerne hättest. Dein eigentliches Problem ist dein Herz. Und deswegen bin ich gekommen. Deswegen habe ich, Gottes Sohn, überhaupt einen Stammbaum. Einen menschlichen Stammbaum. Und wenn du an mich glaubst, dann darfst du auch zu dieser Familie gehören. Zu dieser Familie aus sündigen Königen und bekehrten Prostituierten. Zu dieser Familie gemeinsam mit mutigen Helden und ängstlichen Versagern. Gemeinsam mit demütigen Gottesfürchtigen und ehemaligen Götzendienern. Zu meiner Familie, nicht nur aus Männern, sondern auch aus Frauen. Nicht nur aus Juden, sondern auch aus Nichtjuden. Amen.